Ich würde sagen, es gibt so zwei Kernprobleme oder Irrtümer. Das erste ist, ist es wirklich nachhaltiger, die Beziehung weiterzupflegen zu seinen Händlern? Klar, das auch Vorteile und Gründe. Aber die Marktplatzwelt zeigt ja und viele große Hersteller zeigen ja, dass sie einen ernsthaften Shift schaffen hin zu D2C beziehungsweise hin zu Marktplätzen, um dort unabhängig von Händlern zu verkaufen. Das heißt, klare These, man braucht Zwischenhändler gar nicht mehr oder immer weniger. Ja, kommt auf die Größe an, kommt auf die Strukturen an, kommt darauf an, wie man historisch auch global gewachsen ist. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber der Trend zeigt sich ja ernsthaft und auch, dass große Player das hinbekommen. So, das heißt, das sollte man sowieso für sich in der Strategie verankert haben und da sozusagen dann keine Angst haben. Jetzt wie bei noch vor Jahren mit typischen Traditionsunternehmen, Herstellern gesprochen haben, war immer das erste Argument, oh, das können wir nicht machen wegen unserem Handel oder die dürfen davon auch gar nicht erfahren, dass wir direkt auf Amazon verkaufen. Heute ist es so, dass sie sagen, nee, wir machen einfach oder sie sagen, das ist doch völlig okay, also funktioniert die Marktplatzwelt, weil vielleicht andere das vormachen oder Wettbewerb das vormacht.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Moin Moritz, grüß dich.
Heute haben wir zwei kleinere Themen mitgebracht, über die wir einfach mal offen diskutieren wollen. Das erste Thema ist Lagerbestand auf Online-Marktplätzen. Was sind da typische Probleme? Wie kann ich mich optimal aufstellen? Und das zweite Thema ist Marketing bzw. Advertising-Budget auf Marktplätzen wie Amazon, dass es da ein sogenanntes Henne-Ei-Problem gibt. Bevor wir einstarten, was gibt's denn bei uns Neues, Flo?
Ja, also erstmal ganz noch zu den Themen. Also ich finde wirklich diese Fragestellung, kann man ruhig mal recht provokant einfragen. Brauchen Marken ein Amazon oder beziehungsweise Marketplace-Only-Lagerbestand? Ich glaube, das ist eine Thematik, vor der viele stehen. Da habe ich richtig Bock drauf, darüber zu diskutieren. Frage ist, ob es jetzt irgendwie eine ganze Folge passt. Von daher finde ich es auch gut, dass man mal zwei Themen sich vornimmt, weil dann hat man auch so kleinere Themen, die einfach wichtig sind, über die man kurz spricht und die nicht außen vor bleiben, weil sie jetzt vielleicht nicht eine ganze komplette Folge füllen. Von daher finde ich es cool, dass wir darüber sprechen. Vorab, ja, ich habe einen Kundencase mitgebracht, ganz spannend, Kronos. Die sind, kennt man wahrscheinlich nicht als Endkonsument, die sind Weltmarktführer oder gehören zu den Weltmarktführern bei der Herstellung von Paletten und Palettenaufsatzrahmen. Da musste ich mir erstmal angucken, was das überhaupt ist. Gibt halt tatsächlich so einer Palette in die Höhe einen Rahmen aus Holz, dass man da einfach Dinge halt reintun kann. Und die haben vor ein paar Jahren halt rausgefunden, dass deren Palettenaufsatzrahmen von Endkunden teilweise auch als Hochbeete verwendet werden. Das heißt, klar sind die eigentlich ursprünglich Hersteller im B2B-Bereich, ganz klassisch, gehen da jetzt aber auch neue innovative Wege, unter anderem eben in dieser Kategorie Garten, DIY, um halt auch solche Sachen wie Hochbeete anzubieten, weil sie die Produkte halt eh haben, ne, nur anders bisher verstanden haben. Da die bisher halt nur B2B-lastig unterwegs waren, helfen wir denen halt diesen B2C-Kanal jetzt über Amazon aufzubauen, begleiten die von Anfang an bei allen Schritten, weil wir ja doch irgendwie wissen, dass ein B2B-Unternehmen durchaus sich erstmal an ganz andere Standards, Prozesse etc. gewöhnen muss, ist aber eine Menge Potenzial, coole Kategorie, spannendes Unternehmen, kommen ja aus Lettland, habe ich richtig Bock drauf und das ist so ein cooles Projekt.
Ja, bin ich auch mal gespannt, was wir da rausholen können. Geht ja bisher ganz gut voran. Ich habe auch noch ein Update mit, und zwar aus unserer Tool-Entwicklung von unserem hauseigenen Tool Robbed. Da geht es diesmal um das Thema Buybox. Das heißt, wir haben jetzt ein Buybox-Reporting gebaut, was unsere Kundenteams ganz einfach im Tool mit zwei Klicks runterladen können und dann eine vollständige Historie sehen. Der Buybox, das heißt, ich sehe auf Produktebene den Preis, den dazugehörigen Händler, das heißt, wer war wann in der Buybox. Ich sehe aber auch, welche weiteren Händler mit welchem Preis gab es. Warum ist das so wichtig, dass man sich das auch historisch anschaut, beziehungsweise einfach mal nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, weil man so Muster erkennen kann. Das heißt, ich kann verstehen, welchen Price Ranges meinen Händler agieren. Ich kann verstehen, wie stark vielleicht Amazon als Vendor ist oder ob es auch andere Händler gibt, die extrem stark sind, mit denen ich vielleicht kooperieren möchte als Markenhersteller, die mir vielleicht aber auch ein Dorn im Auge sind, weil sie vielleicht die Preise kaputt machen und ja, das Ganze nicht so handhaben, wie es eigentlich sein sollte. Das zweite Update ist, dass wir ja, ein typisches Problem angegangen sind, was viele vielleicht von euch kennen. Das heißt, ich habe auf Amazon vielleicht in meinen Produktdaten die richtige Marke hinterlegt, habe die auch eigentlich technisch richtig verknüpft, aber auf der Amazon-Produktseite wird den Besuchern die falsche Marke oder eine falsche Schreibweise angezeigt. Führt auch oft dazu, dass der Brandstore falsch verknüpft ist. Das heißt, beispielsweise verkaufe ich die Marke Bugatti und dann bin ich aber mit einer anderen Brand, die auch Bugatti heißt, aus einer ganz anderen Kategorie verknüpft. So, und da haben wir unsere Analyse in Robbed erweitert, dass wir in Zukunft das auch auf einen Blick sehen können, ob es dort Abweichungen gibt, ob es falsch verknüpft ist. Das Ganze kann ich dann in ein paar Minuten auswerten und direkt wieder über Amazon, über einen Support oder wie auch immer anstoßen. Spart ganz, ganz viel Zeit und Nerven. Bei 2-3 Produkten kann ich es vielleicht noch manuell analysieren. Bei ein paar hundert oder paar tausend bekomme ich es nicht mit, gerade weil sich sowas natürlich auch dynamisch ändern kann.
Ja, freue ich mich. Finde ich ein sehr cooles Update. Man kann ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir machen ja viele Markenanalysen, um am Anfang so einen vernünftigen Status quo einmal zu heben, um ein gutes Projekt basierend auf Stärken und Schwächen des aktuellen Markenauftritts irgendwie erstellen zu können. Und ganz häufig, ne, verwunderlich häufig, muss man schon sagen, haben wir diese Markenverknüpfungsthematik. So, dass einfach bei einer Marke, oder dass einfach Handelspartner andere Marken mit den Produkten verknüpfen. Und das für den Endkunden teilweise echt ein totaler Pain ist, weil die einfach in den Markenshop kommen wollen. In manchen Produktsegmenten ist das ja auch total notwendig, ne, um sich da irgendwie durch dieses große Sortiment dann zu navigieren. Teilweise sind es irgendwie Education-Themen, die mit einhergehen und so weiter. Und das ist schon irgendwie so ein Quick-Win, wo es sich lohnt, den anzugehen. Und gerade bei Marken mit größeren Sortimenten, wo man es eben nicht manuell mal kurz gegenchecken kann, ist das ein Problem, ja, was ganz, ganz viele nach wie vor haben. Ne? Obwohl ich jetzt sagen würde, das hat man eigentlich mittlerweile auf dem Schirm.
Ja. Vor allem klingt es jetzt wie so ein kleines unwichtiges Detail aus dem Bereich Account Management, aus dem Bereich Content Listing. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt irgendwelche Marken hier ziehen würde aus irgendwelchen Kategorien, kann ich hier sagen, dass ich eigentlich in 90% der Fälle dort Fehler oder Probleme finde, weil die meisten können es ja auch gar nicht überwachen. Amazon stellt diese Daten nicht bereit, stellt es auch nicht über die API bereit. Von daher ist dann doch wichtiger, als man denkt.
Ja, was man da auch teilweise für Markennamen liest, ne? Es wird halt von unwissenden Händlern aus deren System halt übertragen. Und da haben wir zum Beispiel bei der Marke Spitzner, die damals zur Schwabe-Gruppe gehörte, haben wir da so viele verschiedene Markennamen zum Beispiel gefunden. Da hieß dann irgendwie der Markenname einmal Wilma Schwabe, dann hieß der Markenname Dr. Wilma, Dr. Wilma Spitzner, und. Und der Markenshop war natürlich nur mit dem Namen Spitzner, mit der korrekten Schreibweise verknüpft. Wahnsinn, ne? Das heißt, da muss man tatsächlich so ein bisschen das aufräumen, was Händler da mal angerichtet haben. Und in dem Moment, wo ich halt Händler bei mir in meinem Vertrieb drin habe und regelmäßig auch neue Produkte, neue Kollektionen und ähnliches halt launche, ist das ein Problem, was auch laufend weiter auftritt. Ne? Das habe ich jetzt nicht nur einmal gelöst, sondern in dem Moment, wo neue Produkte kommen, die über Händler erstmalig angelegt werden, kann dieses Problem immer wieder auftreten.
Ja, okay, lass uns reinspringen ins erste Thema. Unsere These ist, ich brauche als Markenhersteller einen Marketplace-Only-Lagerbestand, das heißt einen Lagerbestand, der nur für Marktplätze, vielleicht sogar auch nur für die Top-Marktplätze wie Amazon oder wenn ich im Fashion-Bereich unterwegs bin, Zalando funktionieren. Ja, betrifft das erstmal alle Hersteller oder würdest du sagen, es gibt so ein paar Kategorien oder Hersteller, die davon eher betroffen sind, dass sie sich damit beschäftigen sollten und dann noch nicht so gut aufgestellt sind?
Ja, also gibt definitiv einige Hersteller, für die das relevant ist als für andere. Also insbesondere dann, wenn ich durchaus mal das Risiko habe, out of stock zu laufen, ne, dass ich meinen Lagerbestand managen muss, ich viele verschiedene Kanäle bediene, die alle ab und an Ware halt anfragen und das einfach nicht genau vorhersehbar ist. Und dann kann es ja immer wieder durchaus Saisonalitäten geben, die diese Vorhersehbarkeit beeinflussen. Ne? Ein gutes Beispiel ist jetzt, glaube ich, Corona, wo einfach Nachfrage irgendwie im Heimfitnessbereich, also für Heimfitnessgeräte, extrem stark gestiegen ist in kurzer Zeit und gleichzeitig durch Corona bedingt auch Produktionskapazitäten und so eingeschränkt waren. Und dementsprechend gilt es natürlich, mit seinem vorhandenen Lagerbestand bestmöglich zu planen. Was gebe ich an wen ab? Aber das kann natürlich auch außerhalb von Corona irgendwie in vielen Bereichen mal passieren, dass Saisonalitäten, entsprechende Nachfrageveränderungen oder Produktionsveränderungen dazu führen, dass ich meinen Lagerbestand extrem gut planen muss und bewusst planen muss. Hast du noch was im Kopf?
Ja, also ich würde sagen, im Endeffekt geht es ja darum, dass andere Channels bevorzugt werden, ne? Entweder dauerhaft oder temporär, zum Beispiel irgendwie zu irgendwelchen Peaks. Und ich würde sagen, man kann festhalten, dass wenn ich sowieso schon auf FBA, zum Beispiel auf das Versand- und Logistiksystem von Amazon setze, das vielleicht nicht so häufig vorkommt, weil ich da schon weiß, dass ich da rechtzeitig immer nachliefern muss und dann ja wirklich im Endeffekt einen Bestand habe, der nur für Amazon funktioniert. Wenn ich natürlich mit eigener Logistik, also FBM, arbeite, entweder weil ich halt einfach ein großes Lager habe oder es einfach mal selber aufgestellt habe oder weil es gar nicht anders geht. Ne? Du hast gerade Heimfitness angesprochen, sicherlich auch teilweise schwierig über FBA da große Sportgeräte, schwere, große Sachen einzulagern. Ich glaube, dann bin ich eher mal betroffen, weil es mir natürlich einfacher fällt, aus meinem Zentrallager dann zu sagen, okay, ich schiebe das jetzt an einen Einzelhändler, an einen Großhändler oder in den Online-Shop, weil ich vermeintlich bessere Margen habe. Ich meine, wenn du über FBA verkaufst, kann das Problem auch dann intern passieren, dass du natürlich sagst, hey, wir füttern jetzt FBA nicht nach, weil wir halt merken, wir brauchen das für einen Online-Shop. Aber ich würde sagen, das betrifft wahrscheinlich auch diese Hersteller eher, die sozusagen selber versenden oder aus dem eigenen zentralen Lager.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht nur so sehr ein Ringen innerhalb der verschiedenen Online-Kanäle darstellt, sondern teilweise online, die verschiedenen Online-Kanäle auch mit irgendwie bestehenden Handelspartnern, Handwerksbetrieben und so weiter konkurrieren. Und da ist es, glaube ich, super wichtig, dass man Bewusstsein im Unternehmen schafft, was so eine Out-of-Stock-Situation für Folgen haben kann. Ne? Wir können mal ein kleines Beispiel machen, wie so ein Szenario aussehen kann. Ne? Wenn man sich mal in so eine Lage von einem Hersteller von Werkzeugen zum Beispiel versetzt, dann kommt es zum vorübergehenden Lagerbestandsengpass. Es gibt zum Beispiel nur noch 100 Maschinen. Neue Ware kommt erst irgendwie in 4 Wochen. Amazon braucht dringend Nachschub, droht out of stock zu laufen. Parallel fragt auch ein Handwerksbetrieb an, möchte 100 Maschinen kaufen. So, und jetzt ist es ja an dem Vertrieb, oder an einem Vertriebsmitarbeiter zu entscheiden, welcher von in diesem Szenario zwei Kanälen es wird, der Handelspartner oder Amazon. So, und der prüft dann die Margen von Amazon und dem Handwerksbetrieb zum Beispiel und entscheidet sich aufgrund der besseren Margen für den Handwerksbetrieb. Und da ist, glaube ich, schon so ein erster Knackpunkt. Ne? Das heißt, wonach oder wie bewertet der Vertriebsmitarbeiter, für welchen Kanal das jetzt richtig ist? Und ich glaube, da haben viele einfach nicht das aktuelle Wissen, um das irgendwie ganzheitlich bewerten zu können. Denn es kann ja durchaus sein, dass ich jetzt beim Handwerksbetrieb temporär eine bessere Marge habe, aber die Out-of-Stock-Situation, die ich zum Beispiel auf Amazon habe, ist ja viel dramatischer, die da entsteht.
Ganz interessanter Punkt, was du sagst, dass es sehr oft noch im Sales verortet ist, also ist ja auch logisch. Und vielleicht geht es ja auch dann gar nicht um die Margen für das Unternehmen, für diese Marke, für das Sortiment, sondern darum, woran der Vertriebler gemessen wird und wie er es bisher gemacht hat, ne? Weil denn Amazon auch nur ein Handelspartner von vielen ist. Und in dem Fall kannte er es so, dass natürlich die lokalen Händler, zu dem man einen persönlichen Draht hat, eine langfristige Beziehung, immer bevorzugt werden. Kann das auch ein Grund sein?
Absolut. Ne? So ein persönlicher Draht, persönliche Beziehung ist definitiv ein Thema, gerade wenn das dann irgendwie wirklich was Langfristiges ist. Der Handwerksbetrieb bestellt schon seit zig Jahren. Da ist es natürlich etwas, glaube ich, was im Sales-Team, ne, persönliche Beziehungen, es wird von Mensch zu Mensch verkauft, sicherlich etwas ist, was bei vielen noch höher gewichtet ist im Vergleich zu, ich verkaufe irgendwie an eine Maschine Amazon, wo eher häufig mal auch eine so eine generelle Abneigung mit verbunden sein kann, wenn man aus dieser anderen Denke halt kommt, weil man es schon lange macht. Wir haben es halt schon immer so gemacht. Und wenn ich dann nicht dieses Gesamtverständnis habe, was, also wie sich der Vertrieb auch in die Zukunft gerichtet verändern wird, mittel- und langfristig, dann werden da falsche Entscheidungen getroffen. Also, wenn ich jetzt mich entscheide in diesem Szenario, ich verliefe an den Handwerksbetrieb und nicht an Amazon. Amazon läuft out of stock. Von was für Folgen reden wir da? Was kann da passieren?
Ja, ich würde sagen, es gibt so zwei Kernprobleme oder Irrtümer. Das erste ist, ist es wirklich nachhaltiger, die Beziehung weiterzupflegen zu seinen Händlern? Klar, das auch Vorteile und Gründe. Aber die Marktplatzwelt zeigt ja und viele große Hersteller zeigen ja, dass sie einen ernsthaften Shift schaffen hin zu D2C beziehungsweise hin zu Marktplätzen, um dort unabhängig von Händlern zu verkaufen. Das heißt, klare These, man braucht Zwischenhändler gar nicht mehr oder immer weniger. Ja, kommt auf die Größe an, kommt auf die Strukturen an, kommt darauf an, wie man historisch auch global gewachsen ist. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber der Trend zeigt sich ja ernsthaft und auch, dass große Player das hinbekommen. So, das heißt, das sollte man sowieso für sich in der Strategie verankert haben und da sozusagen dann keine Angst haben. Ganz ehrlich, als wir beide noch vor Jahren mit typischen Traditionsunternehmen, Herstellern gesprochen haben, war immer das erste Argument, boah, das können wir nicht machen wegen unserem Handel oder die dürfen davon auch gar nicht erfahren, dass wir direkt auf Amazon verkaufen. Ah ja, hier stimmt Vendor, dann sehen die es ja gar nicht. Seller schon gar nicht, dann sehen sie ja unseren Verkaufsnamen. Heute ist es so, dass sie sagen, nee, wir machen einfach. Oder sie sagen, das ist doch völlig okay, also funktioniert die Marktplatzwelt, weil vielleicht andere das vormachen oder Wettbewerb das vormacht. Ne? Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, okay, was passiert eigentlich nachgelagert dann zum Beispiel auf Amazon? Warum ist es überhaupt schlimm, dass ich temporär mal einen anderen Channel bediene, der vielleicht auch mal besser von der Marge ist? So, und da geht's ein bisschen tiefer jetzt in die Thematik rein. Und da ist das Stichwort Performance Marketing beziehungsweise organische Rankings. Da kannst du ja mal durchführen, was passieren kann beziehungsweise warum es so wichtig ist, dass ich dauerhaft Bestand habe, um weiter sichtbar zu sein.
Genau, also wie du schon sagst, man verliert relevante Rankings. Ich glaube, bevor wir über das Thema Ranking sprechen oder bevor wir da tiefer eintauchen, muss man sich übergeordnet fragen, wie Amazon funktioniert. So, und Amazon ist es extrem wichtig, dass Suchende möglichst schnell passende Produkte finden, kaufen und die Plattform zufrieden wieder verlassen. Das heißt, glückliche Kunden kommen immer wieder und es entsteht ein hoher Customer Lifetime Value. So, das will Amazon. Und dafür platziert Amazon auf der ersten Suchergebnisseite zu bestimmten Suchbegriffen eben bewusst Produkte, die nachweislich eine hohe Kundenzufriedenheit erzielen, gut optimiert sind und ganz wichtig, fast immer verfügbar sind. Wenn der Kunde ein Produkt sucht, dann soll es eben auch noch da sein, sonst ist der Kunde frustriert und geht vielleicht in einen anderen Shop. Im Werkzeugbeispiel vielleicht irgendwie zu so einem Obi Hornbach oder so. Und so eine Out-of-Stock-Situation kann also dann dazu führen, dass Produkte halt wertvoll aufgebaute Rankings verlieren und andere Produkte sich auf Seite 1 zum jeweiligen Keyword festsetzen. Und das ist dramatisch, wenn man sich mal vor Augen führt, dass knapp 70% der gesamten Sales zu jeweiligen Suchbegriff eben auf Seite 1 stattfinden.
Ja, und Amazon bzw. der Ranking-Algorithmus merkt sich das natürlich. So, das heißt, wenn es da starke Schwankungen gibt, das immer wieder vorkommt, ist das einfach ein Nachteil und man wird Amazon vielleicht auch dauerhaft schlechter gerankt als der Wettbewerb, der eben die Basics beherrscht. Ne? Das heißt, eine ordentliche Account-Gesundheit, eine ordentliche Account-Performance und eben einen vernünftigen Lagerbestand. Weiterer negativer Faktor ist, es kann natürlich sein, dass meine Produkte weiter verfügbar sind, weil ich Dritthändler habe, die das Produkt anbieten, aber bieten die das Produkt auch vernünftig an. Das heißt, ist das ein vernünftiger Preis, ist das ein vernünftiger Händler, all das kann ich dann nicht mehr beeinflussen und nicht selten ist das Kundenerlebnis dann für diese Marke schlecht, auch wenn ich auf Amazon gekauft habe. Am Ende habe ich ein Produkt von meiner Marke gekauft. Und auch das sollte man nicht außer Acht lassen, dass dann irgendwas auf Amazon passiert, was man aber auch eigentlich beeinflussen könnte.
Ja, definitiv. Und um jetzt zum Beispiel so zurückzukommen, so der Handwerksbetrieb würde die Produkte vermutlich auch in 4 Wochen zu gleichen Margen wieder einkaufen. bei Amazon entgegen, können nachhaltige Schäden durch Rankingverluste entstehen. Und das wieder aufzuholen, dauert definitiv eine gewisse Zeit. Und da muss man wirklich sagen, für mich liegt der Fehler nicht primär bei diesem Vertriebsmitarbeiter, sondern auf strategischer Ebene, weil dieses Gesamtverständnis, wie wir Vertrieb verstehen und nach vorne hin denken wollen über die nächsten Jahre, einfach nicht geschaffen wurde. So, und das muss die Führungsebene machen. Von daher, ja, was würdest du sagen, was sind so unsere Top-Tipps, wie man das verbessern kann oder wie man es verbessern sollte, wie man das Thema generell denken sollte?
Ja, also erster Punkt wäre für mich Kommunikation beziehungsweise die einzelnen Abteilungen innerhalb des Teams miteinander verknüpfen, sodass ja das eigene Marketing-Team oder auch die Agentur nicht auf Hochtouren ja monatelang daran arbeitet, dass die Produkte besser performen, besser platziert sind, also einfach gutes Amazon-Marketing macht und dann wird in der Sales-Abteilung, der Führungsebene oder wo auch immer entschieden, dass man jetzt kurzfristig, aus welchen Gründen auch immer, Bestände abzieht beziehungsweise hat ein Großhändler große Bestände verkauft. So klar, das passiert da auch nicht unüberlegt, aber die Frage ist da immer allen bewusst, was das sozusagen für einen Rattenschwanz hat, dass man dann in dem Kanal langfristig schlechter ist. Und ich glaube, weil das Thema doch noch neu ist, Marketplaces wichtiger wird und oft noch als ein Handelspartner verortet wird, wäre das für mich so der erste wichtige Punkt. Was willst du ergänzen?
Ja, also ich würde schon mal halt sagen, ganz klar, Marketplace ohne Lagerbestand. Braucht man einfach das definieren, wenn wir uns bestimmte Branchen anschauen, wie zum Beispiel im Spielzeugsegment, wo ein ganz, ganz großer Teil, ich glaube, da finden ohnehin irgendwie 50% der gesamten Sales im Online statt, davon nochmal dann wiederum so knapp 70% über Amazon, so im Schnitt. Und ja, wenn da kann ich es mir schlichtweg nicht leisten, dass ich da solche Ranking-Verluste erleide, da ist die Konkurrenz auch zu groß. Das heißt, definiert diesen Lagerbestand, den ihr dafür immer sichert. Ja, und dann irgendwie altes Thema, aber klar, Händler sind nicht gänzlich schlecht. Es gilt nur, diese Partnerschaften bewusst aufzubauen und zu steuern. Das heißt, so eine strategische Handelspartner zur Absicherung des Lagerbestands auf einzelnen Produkten ist durchaus ein legitimer Weg. Ne? Also, dass man so seine 2-3 Handelspartner langfristig auch behält, einfach zur Absicherung, dass man da partnerschaftlich agiert, ist ein Punkt, den ich dann noch ergänzen würde.
Ja, finde ich gut. Passt auch zu dem Tool-Update, was ich am Anfang vorgestellt habe. Das heißt, was kann ich aus so einem Buy-Box-Reporting auch ablesen? Ich kann schauen, was sind starke Händler, wer performt gut, wer hat gute Bewertungen, wer verkauft auch mal ein Vollsortiment, kann die kontaktieren. Oft kennen viele Hersteller gar nicht ihre Online-Händler. Die kennen meistens nur ihre Großhändler, die sozusagen dann primär beziehen, aber nicht weitere Zwischenhändler. Von daher finde ich den Tipp gut, denn ja, es ist nicht wichtig, es ist nicht zwingend notwendig, dass man selber immer als Hersteller in der Buybox ist oder die Produkte verfügbar hat, aber man braucht eben eine Strategie, dass sie vernünftig verfügbar sind und von mir aus sind es dann halt auch Händler, mit denen man gute Partnerschaften schließt.
Alright, wollen wir einen Haken durch das Thema machen oder hast du noch einen Punkt, den du gerne ergänzen würdest?
Ja, was mir gerade noch einfällt, ich hatte ja gesagt, Kommunikation ist so ein bisschen key und ich würde das sozusagen nochmal konkretisieren, und zwar die Vertriebsteams sozusagen so schulen oder die Strukturen so umbauen, dass man den gleichen Zielen arbeitet. Das heißt, wenn es eine Incentivierung, eine Provision gibt, die dem sozusagen widerspricht, was wir gerade erklärt haben als Gründe, ist es eben kein Wunder, dass man da sozusagen gegeneinander arbeitet. Und ich glaube, da ist sozusagen historisch das auch so gewachsen und das muss man jetzt von den Strukturen ändern.
Ja, und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ne? Sowas baut man nicht einfach von heute auf morgen um, weil das eben auch diverse andere Kanäle beeinflusst. So, da sollte man sehr bewusst mit umgehen. Aber ich glaube, wenn man sich nicht mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann wird einem das früher oder später auf die Füße fallen. Ne? Das heißt, irgendwie das auf jeden Fall Bewusstsein in der eigenen Vertriebsabteilung schulen und schauen, ob die historisch gewachsenen Provisionsmodelle hier auch weiter in die nächsten 5 Jahre für meine Marke reinpassen.
Okay, cool. Dann lass uns doch in das zweite Thema reinspringen. Ja, warum thematisieren wir das überhaupt? Weil wir immer wieder hören, erst muss Umsatz auf Amazon da sein und anschließend möchte ich in Werbung investieren, dann erst kann ich ein Marketingbudget freimachen. Ja, begegnen uns das oft? Bei welchen Playern begegnen uns das? Vielleicht kannst du das Thema ja nochmal ein bisschen eingrenzen.
Genau, ja. Also ich sag mal so, das begegnet uns ab und an. Ne? Das ist jetzt sicherlich nicht der Fall, der immer auftritt, aber so häufig, dass wir ihn auf jeden Fall einmal thematisieren sollten. Und dann sagen Unternehmen zu uns, wir investieren x Prozent unserer Umsätze in Werbung dann wachsen wir halt damit der Zeit. Das Problem ist, wenn halt noch keine Umsätze da sind, dann wird auch nichts in Werbung investiert und dann muss man sich halt fragen, bei einer Plattform wie Amazon, ne, wo es nun mal recht viele Werbeplätze gibt, inwieweit kann da dann überhaupt so eine Aufwärtsspirale halt entstehen? So, das heißt, es ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem und das bremst halt viele Marken auf Amazon. Und ja, ich glaube, eine ganz spannende Fragestellung ist halt, warum sich Unternehmen halt für diese Strategie entscheiden. Und da habe ich halt sehr häufig gehört, dass Unternehmen halt, das ist eher so ein Grundsatzthema. Ne? Wir behandeln alle Handelspartner gleich. Das gilt für Offline-Partner wie Rewe und Mediamarkt, genauso wie für reine Online-Händler wie Amazon. Aber da ist ja nun mal ein wesentlicher Unterschied. So, weil durch den Rewe wird auch mal durchgestöbert. So, da kommt man mit verschiedensten Produkten in Berührung, wenn man sich durch den Markt bewegt. Auf Amazon ist es so, dass die Leute zum jeweiligen Suchbegriff sich die Seite 1 anschauen. Da finden 70% der gesamten Sales statt. Und die ganzen Produkte, die dann irgendwie auf Seite 2 bis 100 sind, werden einfach nicht gesehen. So, das heißt, dieser Vergleich, wir behandeln alle Handelspartner gleich, hinkt so ein bisschen.
Ja, man muss auch fairerweise einfach sagen, dass Ads kein Kann, sondern ein Muss mittlerweile ist. Das heißt, wenn ich irgendwie im Schnitt als erfolgreiche Brand auf Amazon 40-60% meines Umsatzes durch Werbung mache, ja, dann sollte ich mir die Frage stellen, ob ich sozusagen ohne Werbebudget starte. Klar gibt es immer wieder Ausnahmen. Auch wir haben schon sonst wie viele Produkte einfach nur optimiert, sage ich mal, vernünftig aufgestellt und die platzieren sich und machen Umsatz. Ja, das ist aber nicht normal und der Wettbewerbsdruck wird höher und das variiert natürlich von Kategorie zu Kategorie. Ich glaube auch hier eingangs kann man schon sagen, es hängt wieder davon ab, wie diese Kanäle eingeordnet werden. Wenn das, wie du sagtest, traditionell eher ein Handelspartner ist und nicht für mich ein D2C-Marktplatz und ich diese Thematik noch nicht kenne, ist ja auch oft mal gar kein Budget vorhanden, weil vielleicht ein Budget Anfang des Jahres insgesamt freigegeben wird. Da gibt es kein dediziertes Marktplatzbudget und das wird dann vielleicht schon bei anderen Channels sich von den verschiedenen Leuten gegriffen und dann heißt es, wir wollen jetzt Amazon angehen, wollen das vernünftig machen. Ach so, nee, Budget haben wir aber nicht. Budget können wir nächsten Februar wieder neu intern festlegen. Also das erste halbe Jahr machen wir erstmal ohne.
Ja, absolut. Und da denke ich mir halt häufig, das ist irgendwie schade, weil es sind ja viele Daten vorhanden, auch wenn ich diese nicht selbst generiert habe. Ne, da kann man zum Beispiel mit starken Partnern wie uns, Movestell, halt arbeiten. Wir können uns viele Daten ziehen, Benchmarks für fast jede Kategorie oder halt auch direkt von Amazon. Ne, dass man auch da mal anfragt, okay, was sind die Benchmarks für meine Kategorie? Dann erhält man mal einen Klickpreis, eine Klickrate, eine Conversion Rate, Traffic an Angaben und schwupp kann man sich ja so einen Mediaplan auch mal berechnen. Und dann kann man ja auch sich ein ganz klares Ziel setzen. Ich will da halt irgendwie ein ROAS von, sagen wir mal, 12, 13, 14 oder so erreichen. Und solange ich, und sobald ich das erreiche, und das sagt mir meine Vorausschau, dass das realistisch ist, habe ich auch so ein gewisses Budget halt variabel in der Hinterhand, wo ich sage, wenn die Profitabilitätswerte stimmen, dann kann ich auch weiter reinschieben. Denn was klar ist, wenn man diesen Mut nicht hat und das nicht macht am Anfang, wird man bei ganz vielen Produkten einfach nie herausfinden, haben die das Potenzial, auf Amazon zu fliegen oder nicht.
Ja, ist ein guter Punkt mit dem Mediaplan. Von daher auch Tipp jetzt für alle, die als E-Commerce-Manager, SEA-Manager oder auch Sales-Manager hier zuhören. Das sieht bei der Führungsebene, das sieht bei Entscheidern, die im Endeffekt sowas freigeben müssen. Das heißt, der Vergleich mit direkten Konkurrenten, was setzen die bisher um, was machen die und was ist unser Potenzial, was müssen wir reinwerfen, was kommt raus, mit welcher Perspektive. Das ist eigentlich Standard, dass man sowas mal ermittelt und dann sind die meisten auch schon entscheidungsfreudiger.
Genau, ja. Ja, und ich glaube so, ne, also da kann man uns auch gerne kontaktieren, wenn man da irgendwie Unterstützung braucht, beziehungsweise wenn man einfach mal sich mal anschauen möchte, wie haben das andere Marken gemacht zum Mediaplan, und dann können wir uns da gerne einfach austauschen. Können wir auch gerne mal so ein Best Practice einfach sharen, weil ich glaube, das hilft einfach vielen intern, denn wir hören das ja heute immer noch, ne, wie dick diese Bretter sind, die da teilweise gebohrt werden müssen, wenn dieses Gesamtverständnis auch auf Führungsebene nicht da ist. Ich habe neulich von dem Geschäftsführer von Kniepex, machen diese Zangen, gehört, was der für ein tiefgreifendes Verständnis zum Kanal Amazon mitbringt. Ne? Also wirklich von einem Riesenunternehmen, absolute Führungsebene, kennt sich mit Unterschieden im Seller-Vendor-Modell und so aus, weil es für viele Branchen einfach sehr wichtig und relevant ist. Und wenn dieses Verständnis nicht von oben kommt, dann hat man es als E-Commerce-Manager oder Key-Account-Manager oder Sales-Manager sehr, sehr schwierig. Und wenn man in dieser Situation ist, dass man eben diese schwierige Situation hat, weil auf der Führungsebene dieses Verständnis noch nicht da ist, dann kann so ein Mediaplan einfach super helfen. So, weil das ist eine Sprache, die versteht jeder.
Jetzt kommt dann hier aber auch oft zurück, okay, lass uns doch mal mit ein paar wenigen Produkten, ein paar wenigen ASINs testen. Damit haben wir ja auch viel Erfahrung gemacht und ich würde sagen, das kann funktionieren. Tests anzulegen und dann so ein bisschen hochzurechnen, versuchen zu skalieren, ist immer sinnvoll. Ganz ehrlich, oft ist es aber verzerrt und führt zu falschen Rückschlüssen. Denn ja, oft ist es so, ich habe eine gewisse Zeitvorgabe, so in den nächsten 2 Monaten müssen wir das herausfinden, weil dann machen wir unsere Budgetplanung. Ich bin aber gerade in einer völlig falschen Saisonalität. Es macht sozusagen eigentlich gar keinen Sinn, jetzt neue Produkte zu launchen, jetzt die Ads-Kampagnen aufzusetzen, beziehungsweise die Ergebnisse sind verzerrt, das ist vorprogrammiert. Von daher, ich würde sagen, wir haben mit eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil oft dann es heißt, okay, testet mal mit 2, 3, 4 Produkten, nehmt mal den Topseller, nehmt mal das schlechte Produkt. Und das ist oft nicht nachhaltig, wenn ich mir eigentlich ein Sortiment mit 5 Marken, 10.000 Produkten, verschiedensten Produktsortimenten anschaue. Was hältst du von so einem Test?
Ja, 2, 3 Produkte, die dann meistens wollen, also finden ja solche aus, also meistens wird das dann auch so ausgewählt, dass man sagt, wir nehmen mal ein Produkt, was schon gut läuft, wir nehmen mal eins, was noch gar nicht läuft. Teilweise hat man auch die Situation, wir nehmen mal irgendwie nur Produkte, die noch gar nicht laufen, so oder die in der Vergangenheit auch häufig out of stock waren, wenn man es mal näher betrachtet. Und da sieht man wieder, dass dieses Verständnis einfach halt nicht da ist. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, halt Sortimentsstrategie. Das heißt, welche Produkte haben das Potenzial, da auch zu fliegen? Das heißt, wenn ich jetzt ein Produktsortiment habe von ein paar tausend Artikeln, macht es auf gar keinen Fall Sinn, das Budget ganz breit zu streuen, aber auch nicht jetzt nur auf einzelne, wenige random ausgewählte Produkte das Budget zu verteilen, sondern man muss sich das sehr genau überlegen und muss auch Produkte auswählen, die von der Historie und dem drumherum, und dazu zählt für mich so eine Optimierung, so eine Verfügbarkeitsthematik, sind die kompetitiv vom Preispunkt und so weiter, halt das Potenzial haben zu fliegen. Und wenn man das dann richtig ausgewählt hat, kann so ein Test durchaus auch funktionieren. Aber wir sehen einfach in der Praxis, dass das häufig einfach nicht richtig fundiert ausgewählt wird, sondern eher einfach, ja, wir wählen jetzt mal irgendwelche aus. Und dann muss man sich auch nicht wundern, warum der Kanal nicht richtig vorangeht. Na, das heißt, da auf jeden Fall sich sehr genau damit auseinandersetzen, welche Produkte mit Werbung fliegen können und welche auch nicht.
Ja, ich meine, kleiner Anfang ist ja okay. Das heißt, man muss nicht direkt große Budgets auffahren, aber dann dem etwas Zeit geben. Ne? Advertising ist auch kein Zaubermittel. Wer verspricht, dass von heute auf morgen die Umsätze da skalieren, alles profitabel ist, der verspricht falsche Sachen. Von daher so ein paar Monate sollte man denen natürlich auch Zeit geben.
Absolut.
Ja. Was ich noch im Kopf habe gerade, ist natürlich ein Thema, was eher Vendoren betrifft. Das heißt, ich habe ja einen Vendor-Vertrag und da ist Amazon natürlich auch gut, da ein paar Sachen rein zu verhandeln, beziehungsweise auch gerade Thema AVS immer mehr zu, ich setze mir jetzt mal vorsichtig, suggerieren, dass man das Thema Advertising auch übernimmt, beziehungsweise als Hersteller habe ich natürlich indirekt irgendwie schon ein WKZ, also einen Werbekostenzuschuss gezahlt und sage dann eigentlich erstmal, ich zahle doch hier schon was an Amazon, dann können die das auch machen. Ich brauche doch gar nichts mehr machen. Ist das richtig als Denkweise?
Puh, großes Thema. Also erstmal ist der WKZ-Test generell fraglich und das aufgrund von einer Tatsache, nämlich, dass man keine genauen Auswertungen bekommt, wofür wurde der WKZ nicht gezahlt hat, verwendet und was ist auch der ROI beziehungsweise der ROAS dahinter. So, das heißt, ich weiß nicht, was jetzt für mich funktioniert hat, wo ich zukünftig auch mehr Budget allokiere und wo halt nicht. Hinzu kommt, dass das Budget, was im WKZ fließt, häufig auch für Marketingmaßnahmen ausgegeben wird, die eben wie zum Beispiel Platzierung in so einem Newsletter von Amazon und Co. Und dadurch erzeugt man halt nicht diese Aufwärtsspiralen. Das heißt, dass ich mich bewusst zu bestimmten Suchbegriffen mit Werbung prominent platziere, um dann eben auch in der Folge meine organische Positionierung zu verbessern. So, das sind ja Strategien, die man da fahren kann. Das verpufft auch weitestgehend beim WKZ, weil ich da eben nicht diese Keyword-basierte Aussteuerung so habe in den meisten Fällen, sondern das wird eher in verschiedenste Bereiche halt investiert und da habe ich eben nicht diese Aufwärtsspiralen. So, das heißt, WKZ finde ich so ein bisschen schwierig und ich würde immer eigentlich sagen, als Marke muss man das Thema selbst in die Hand nehmen. Man kann ja auch nochmal das im Funnel entsprechend irgendwie anordnen, wo man welches Budget halt reinpacken möchte. Aber wenn es eben darum geht, ganz genau auszuwerten und Produktverkäufe zu erzielen, dann ist WKZ eigentlich nicht der Weg und dann würde ich es auch eher versuchen, als Hersteller gering zu halten und mir eher gegenüber Amazon, würde ich Amazon eher sagen, Mensch, wir investieren hier selber, wir investieren irgendwie in eine Advertising-Agentur, die sich sehr gut auskennt beispielsweise oder wir haben im Haus entsprechend geschulte Leute, investieren das und das Budget, aber wollen es eben selbst aussteuern, verstehen und langfristig steuern. Diesen Weg gehen immer mehr Hersteller und ich glaube, das ist der richtige.
Glaube ich auch, aber ich kann auch die Hersteller verstehen, denn ganz rational betrachtet hast du eben an Amazon schon einen gewissen Prozentsatz oder eine gewisse Pauschale für Marketing und Promotion gezahlt. Von daher, ich verstehe, dass es dann schwer ist und rein objektiv betrachtet auch nicht richtig ist, dann on top nochmal wieder dafür Budget auszugeben, gerade weil es hier teilweise um sehr hohe Beträge geht und sehr langfristige Verträge auch mit Amazon. Aber man muss leider sagen, es ist richtig. Oft fällt es schwer, den Schritt zu gehen und die meisten sind dann, glaube ich, sehr glücklich, dass sie merken, okay, brauche ich wirklich nicht und dann habe ich auch wieder eine bessere Verhandlungsposition im nächsten Jahresgespräch mit Amazon, weil ich vielleicht schon die Sicherheit habe, okay, wenn ich da gewisse Sachen rausbuche, wenn ich vielleicht sogar den ganz harten Weg gehe und dann weiß, okay, AVS, Vendor Manager wird abgezogen, dass ich eine Agentur, einen Partner oder auch ein Inhouse-Team habe, was für mich die ganzen Marketingmaßnahmen, aber auch die ganzen Themen rund um Account Management eben handelt. Ist schwierig, Erfahrung zeigt, dass es richtig ist, aber ich kann auch total verstehen, warum das noch schwierig ist, sich da dafür zu entscheiden.
Ja, es ist halt immer das Thema mit historisch gewachsenen Strukturen und man muss sich dann auch fragen, habe ich ein zum Beispiel Head of Sales oder Head of Marketing, der oder die das Thema richtig greift und richtig einschätzt. Ne? Wenn das jetzt einfach nur jemand ist, der über Jahre hinweg tolle Handelsbeziehungen aufgebaut hat und sich dieser neuen digitalen Vertriebsweise ein bisschen entsagt hat, kann der überhaupt dieses Verständnis dafür haben, ne? Oder nicht? Und da muss man sich schon auch, finde ich, fragen, okay, habe ich da die richtigen Personen, habe ich das richtige Know-how im Unternehmen oder muss ich, wenn ich selbst in dieser Position bin, da auch einfach nochmal nachschärfen und umdenken. Denn nur weil das die letzten 20 Jahre funktioniert hat, heißt es nicht, dass es jetzt heute auch noch das Richtige ist.
Ja, und um vielleicht mit einem positiven Trend abzuschließen, ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall eine starke Entwicklung dahin, dass Hersteller eben Budgets explizit für Amazon frei machen, dass man auf Budgettöpfe zugreifen kann, die vorher eben nicht für Marktplätze oder eben nicht für den Handelspartner Amazon gedacht waren, sondern eher für Branding, für Produktlaunches oder irgendwie Upper Funnel eingesetzt wurden, wo man jetzt merkt, okay, die Relevanz ist da, Amazon ist in der Strategie als eine der wichtigsten Säulen verankert und dementsprechend kann man auch auf diese Budgets zugreifen. Ob man die dann in Programmatic Advertising, ne, irgendwie Upper Funnel reinwirft oder halt in PPC, das heißt Lower Funnel, direkt seine Performance verbessern möchte, das kommt natürlich immer drauf an.
Ja, absolut. Cool, finde ich, hat richtig Spaß gemacht, die beiden Themen mal in der Kürze durchzugehen. Ich glaube, da waren viele hilfreiche Tipps dabei. Genau, hast du zum Abschluss noch was?
Ja, ich habe einen Tipp rausgesucht und zwar geht mal wieder auf unseren Blog movesell.de/blog. Da findet ihr ein Full Guide, wie ihr eure Amazon Listings optimieren könnt. Das heißt, entweder wenn ihr selber gerade zuhört als SEO oder Content Manager, Marketing Manager oder wenn ihr es nicht seid, schickt es gerne an euer Team. Ja, wir hauen ja kostenfrei immer recht viel Insights raus. Das heißt, hier wirklich ein ausführlicher Guide, wie ihr eure Produktlistings optimiert, angefangen von der Recherche über die Produkttitel, über die Backend-Keywords bis hin zum A-Plus-Content und wie ihr die Kategorie und Produktdaten richtig einpflegt.
Alright, perfekt. Moritz, hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao, ciao.
Sich auch so. Bis dann. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.